Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Zwei Schwerpunkte prägen die Sendung, die Lage in Libyen und in Japan. In Japan wächst die Sorge, die Lage sei unberechenbar, gibt der japanische Ministerpräsident zu. Die Kritik an der AKW-Betreiberfirma wird immer lauter. Der Preis der Sicherheit. Wie viel würde der Atomausstieg in der Schweiz kosten? Wir fragen den ETH-Professor für Energiefragen im Tagesgespräch um 13 Uhr. Und während in Libyen noch gekämpft wird, berät die westliche Anti-Gaddafi-Allianz in London schon über die Zukunft Libyens ohne Gaddafi. Rendezvous. Am Mikrofon sind Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Stefan Wüthrich.
Aus dem beschädigten japanischen Atomkraftwerk Fukushima tritt offenbar weiterhin hochgiftiges Plutonium aus. Nach Angaben des Kraftwerkbetreibers TEPCO wurde an mehreren Stellen außerhalb des Meilers Plutonium entdeckt. Das radioaktive Material sickere in den Boden, heißt es von den Behörden. Wie es weitergehe, sei noch unklar, aber Japan sei in höchster Alarmbereitschaft, sagte Ministerpräsident Naoto Kan vor dem Parlament. In der Schweiz machen nach der SP nun auch die Grünen Vorschläge zum Ausstieg aus der Atomenergie. Sie verlangen das Ende der Atomkraftwerke bis 2024. Dazu haben sie eine Volksinitiative lanciert. Ein Ausstieg sei machbar, schreibt die Partei. Außerdem sollen mehrere AKWs in der Schweiz so schnell wie möglich abgeschaltet werden. Die SP setzt bei der Förderung der erneuerbaren Energien auf ihre Cleantech-Initiative. Nach ihren Vorstellungen soll der Atomausstieg bis 2025 erfolgen. Kurz vor Beginn der Libyen-Konferenz in London hat sich der libysche Machthaber Muammar al-Gaddafi zu Wort gemeldet. In einer Botschaft an europäische und amerikanische Parlamentarier nimmt er Bezug auf den internationalen Militäreinsatz gegen Libyen. Gaddafi schreibt, die Politiker sollten die, Zitat, barbarische Aggression gegen Libyen stoppen und die Libyer in Ruhe lassen. In London kommen heute Vertreter von mehr als 40 Regierungen und internationalen Organisationen zusammen. Sie wollen über Hilfen für Libyen beraten und über die Zeit nach Gaddafi. Unterdessen hat in Libyen selber Gaddafis Armee das Vordringen der Aufständischen nach Westen vorerst gestoppt. Die Rebellen sind eigenen Angaben zufolge beim Marsch auf Gaddafis Geburtsstadt Sirte von Soldaten und einigen Anwohnern beschossen worden und mussten sich zurückziehen. Aus Sicht der Versicherungen war das vergangene Jahr das schlimmste seit Jahrzehnten. Naturkatastrophen und von Menschenhand verursachte Ereignisse haben im vergangenen Jahr 304.000 Menschenleben gefordert. Das ist laut dem Rückversicherer Swiss Re die höchste Zahl seit 1976. Die meisten Opfer forderte 2010 das Erdbeben in Haiti mit über 220.000 Toten. Die Migros hat im vergangenen Jahr erneut etwas mehr verdient. Der Reingewinn betrug 850 Millionen Franken. Das ist ein leichtes Plus von 0,6%. Der Grossverteiler machte wie schon im Vorjahr rund 25 Milliarden Franken Umsatz. Vor allem in Fachmärkten wie Migasa und Sportix stiegen die Umsätze. Zunehmend schwieriger wird es hingegen bei den Lebensmitteln, sagt Migros-Chef Herbert Bolliger.
Ja, der Preiskampf ist natürlich härter geworden. Natürlich auch der Kuchen im Food hat sich nicht vergrößert. Aber es hat neue Anbieter im Markt und diese Anbieter kämpfen natürlich um den gleich großen Kuchen. Und das hat dazu geführt, dass wir vor allem, ich denke, im sehr preissensiblen Bereich auch Umsatz verloren haben.
Herbert Bolliger, Konzernchef der Migros. Das Unternehmen will sich im Übrigen gegen die Wiedereinführung der Buchpreisbindung engagieren. Man werde sich finanziell an der Unterschriftensammlung für das Referendum beteiligen, bestätigte die Migros entsprechende Zeitungsberichte. Das Parlament hatte in der vergangenen Session beschlossen, die Buchpreisbindung in der Schweiz wieder einzuführen. Trinken, rauchen, kiffen. Schweizer Jugendliche konsumieren etwa gleich viele Suchtmittel wie vor 4 Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt die Schülerstudie von Suchtinfo Schweiz. Rund ein Viertel der befragten Knaben trinkt mindestens einmal pro Woche Alkohol, Bei den Mädchen liegt der Anteil bei einem Achtel. Jede und jeder zehnte Jugendliche raucht täglich. Viel geringer ist der Cannabiskonsum. Rund 70% der Schülerinnen und Schüler haben noch nie gekifft. Die repräsentative Befragung von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern wird alle 4 Jahre durchgeführt im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit. Das umstrittene deutsche Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 ist vorübergehend gestoppt. Wie die Leitung der Deutschen Bahn in Berlin ankündigte, will sie auf weitere Schritte verzichten, bis die neue Landesregierung in Baden-Württemberg im Amt sei. Bei den Landtagswahlen am Wochenende waren die Grünen und die SPD die Gewinner. Die beiden Parteien wollen nun mit den Verantwortlichen von Stuttgart 21 das Gespräch suchen.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In Fukushima bleibt zurzeit nur eins, die Reaktoren kühlen, sagt der besorgte Experte der Strahlenschutzkommission des deutschen Bundesumweltministeriums. Ein Atomausstieg ist nur möglich mit einer neuen industriellen Revolution, sagt der Energietechnikprofessor an der ETH Zürich im Tagesgespräch. Dann hören wir in London an der Konferenz zu, wie sich die Anti-Gaddafi-Koalition Libyens Zukunft vorstellt. Wir lernen Zauberworte. Die Zauberworte für schnellere Züge in der Schweiz lauten neue Neigezugtechnik. Doch noch ist's nur Zauber, der kostet, zu viel kostet. Das Zauberwort fürs Einkaufen in der nahen Zukunft heißt Smartphone.
Vielleicht kann man im Handy eine Applikation herunterladen, die sagt, führe mich mit großem Abstand um alle Süßigkeiten herum.
Die Zukunftspläne der Migros. Und nach Vergangenem befragen wir die Bürgerlichen. Wie hatten Sie es mit Max Frisch?
Es ist dann vielleicht noch eine Hassliebe gewesen, aber auch Hassliebe ist ja eine Liebe.
Dies und mehr nach einem Blick auf die Börsendaten, die Wetterprognose und die Situation auf den Straßen.
Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 6.340 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 29,62 gehandelt, der Dollar zu 91 Rappen 89. Das Wetter: im Norden lösen sich letzte Nebelfelder auf, sonst scheint am Nachmittag die Sonne. Gegen Abend sind im Westen lokale Regengüsse möglich. Im Tessin scheint zunächst noch die Sonne, es gibt aber immer mehr Wolken und stellenweise fällt Regen. Die Temperaturen erreichen im Norden 16 und im Süden lokal 20 Grad. Morgen Mittwoch und am Donnerstag ist es im Norden wechselnd bewölkt und gebietsweise fällt Regen. Dazwischen gibt es sonnige Abschnitte. Im Süden ist es morgen bewölkt und teils nass, am Donnerstag wird es dann immer sonniger. Die Temperaturen erreichen 13 bis 18 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Die Lage in Fukushima bleibt unvorhersehbar. Das sagte am Vormittag der japanische Ministerpräsident Naoto Kan. Die japanische Regierung erwägt mittlerweile offenbar, die AKW-Betreiberin TEPCO zu verstaatlichen. Ebenfalls beunruhigend, in einzelnen Reaktoren steigt die Temperatur wieder an und weiterhin sickert giftiges Plutonium ins Erdreich rund um die AKW-Ruine. Ich sprach vor der Sendung mit Christian Küppers. Er ist Mitglied der Strahlenschutzkommission des deutschen Bundesumweltministeriums und Leiter der Arbeitsgruppe Strahlenschutz im Öko-Institut Darmstadt. Ich fragte den Strahlenexperten Küppers, wie er die Situation in Fukushima beurteilt.
Die Lage bleibt weiterhin undurchsichtig. Es ist offen, wie das weitergeht. Also man kann auf jeden Fall nicht sagen, es ist jetzt alles unter Kontrolle, sondern solange die Kühlung nicht langfristig gewährleistet werden kann, kann es auch immer wieder zu neuen Pannen und zu neuen Freisetzungen von radioaktiven Stoffen kommen.
Auf dem Gelände wurde inzwischen offenbar Plutonium gemessen. Wie gefährlich ist das?
Ja, zunächst mal müsste man eigentlich, um die Gefährlichkeit der Situation mit dem Plutonium beurteilen zu können, wissen, wie viel es ist und wissen, in welcher Nukleidzusammensetzung es vorkommt. Dass man geringe Mengen von Plutonium auf dem Gelände findet, ist an und für sich nicht unerwartet für mich, denn es hat ja offenbar Kernschäden gegeben und dabei wird auch in geringen Mengen Plutonium freigesetzt worden sein.
Die Betreiberfirma TEPCO gerät auch in Japan immer stärker unter Druck. Was ist da Ihr Eindruck? Informiert TEPCO absichtlich schlecht oder wissen auch die TEPCO-Ingenieure nicht wirklich, was dort passiert?
Das mit Absicht besonders schlecht informiert wird, würde ich dem Betreiber nicht unterstellen. Aber man muss sich natürlich schon fragen, warum bestimmte Maßnahmen nicht schon viel früher in die Wege geleitet worden sind. Also zum Beispiel jetzt, wo Schiffe mit Süßwasser herankamen, warum kommen die nach 2,5 Wochen, warum kommen die nicht nach 2-3 Tagen? Also man hätte da einiges viel anders machen können, aber ich denke, das hängt jetzt nicht mit bösem Willen des Betreibers zusammen, sondern auch sehr mit der japanischen Mentalität, wo man ja immer denkt, wenn man Hilfe braucht, das wird ja in Japan sehr als Gesichtsverlust empfunden. Und ich denke, dieser Faktor trägt auch sehr zu den Umständen bei, wie sie da jetzt herrschen.
Am Wochenende wurden um den Faktor 100 zu hohe Überschreitungen der Grenzwerte gemeldet und dann widerrufen. Können Sie sich darauf einen Reim machen?
Tja, also Messfehler passieren in so einer Situation natürlich schnell. Man muss sich das ja so vorstellen, es gibt eine Instrumentierung am Reaktor, wo man Strahlung messen kann. Wenn man dann in großer Eile irgendwelche Messungen noch vornimmt, dann kann man sich eben auch leicht täuschen. Es ist durchaus üblich, dass man eine Qualitätssicherung vornimmt. Und für solche Dinge ist eben da vor Ort nicht immer die Zeit da. Und dann kann es auch zu solchen Fehlern kommen.
Sie haben am Anfang gesagt, solange die Temperatur ständig schwankt, hat man die Lage nicht unter Kontrolle. Ich sage es jetzt vereinfacht. Wenn wir jetzt eine mögliche Lösung des Problems anschauen, wäre es eine Möglichkeit, einen Sarkophag über einen oder über mehrere Reaktoren zu stülpen, wie das in Tschernobyl der Fall war?
Ja, also zunächst mal muss man natürlich die Kühlung gewährleisten. Wenn dann der Kern so weit abgekühlt ist, dass das nicht mehr erforderlich ist, dann hat man eine Atomruine ja da stehen. So wie die Reaktorgebäude aussehen, würde ja von oben auch Regenwasser hinzutreten. Also das wäre ein Zustand, den man so nicht lassen kann. Und deshalb muss man dann natürlich auch über einen neuen Einschluss nachdenken. Und der kann in so einem Sarkophag bestehen. Der muss nicht genauso aussehen, wie er in Tschernobyl gebaut worden ist. Aber irgendein neuer Einschluss, der verhindert, dass von außen Regenwasser in die Gebäude eindringt. Denn das würde ja auch wieder zu möglichen Freisetzungen im Boden und Grundwasser führen.
Solange aber diese Hitze besteht in den Reaktoren, kann man eigentlich gar nichts tun, außer kühlen.
Ja, also im Moment würde ich auch dem Kühlen immer noch den Vorrang geben, bevor man anfangen würde, da neue Gebäude zu errichten.
Sagt der deutsche Strahlenschutzexperte Christian Küppers. Die westliche Koalition gegen Muammar Gaddafi hat bisher über 700 Luftangriffe geflogen. Zwei Ziele verfolgt diese Anti-Gaddafi-Koalition. Erstens, die Zivilbevölkerung schützen. Zweitens, und weniger offen deklariert, Muammar al-Gaddafi von der Macht vertreiben. Was aber nach dem Militäreinsatz aus Libyen werden soll, darüber herrscht völlige Unklarheit. In London treffen sich erstmals die Vertreter der Anti-Gaddafi-Allianz und die Spitzen internationaler Organisationen, um die Weichen für die Zukunft des Landes zu stellen. Fredrik Steiger berichtet.
Langsam verschiebt sich das Augenmerk in Sachen Libyen vom Militärischen zum Politischen. Das ist überfällig, denn hier ist einstweilen praktisch nichts klar. Klar ist aber, dass sich politisch verpflichtet, wer in einem Land militärisch eingreift. Daran erinnerte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon vor der heutigen Londoner Konferenz.
The resolution places great responsibilities on the UN system.
Die UNO und damit die Staatengemeinschaft hätten sich eine schwere Verantwortung aufgebürdet. Doch unbestritten ist nur, dass zu dieser Verantwortung die humanitäre Nothilfe gehört, wie US-Präsident Barack Obama einräumt.
We will provide assistance to the people of Libya, who need food for the hungry and medical care for the wounded.
Nahrung für die Hungrigen, medizinische Versorgung für Kranke und Verletzte.
40 years of tyranny has left Libya without strong civil institutions.
Nach 40 Jahren Tyrannei fehlten in Libyen die elementaren Institutionen zum Aufbau eines normalen Staates. Doch anders als im Irak oder in Afghanistan schrecken gerade die USA davor zurück, sich langfristig in Libyen zu engagieren. Von State Building, also vom Aufbau eines funktionierenden demokratischen Staates unter westlicher Vormundschaft, ist diesmal keine Rede. Noch ist nicht einmal klar, ob auch ein geteiltes Libyen, in dem rund um die Hauptstadt Tripolis immer noch der Gaddafi-Clan regieren würde, eine akzeptable Lösung wäre. Und heftig wird heute in London diskutiert, ob man Muammar al-Gaddafi irgendwo Asyl anbieten will, damit er endlich geht. Und möglicherweise dafür gar auf Anklagen vor dem Internationalen Strafgerichtshof verzichtet. In London ist auch eine Fühlungnahme mit der libyschen Opposition geplant, wobei Schwedens Außenminister Carl Bildt zu bedenken gibt.
We've learned that if you don't also bring in elements of the losing side might come back.
Man habe gelernt, dass man auch die Unterlegenen, hier also die Gaddafi-Anhänger, an einer Friedenslösung beteiligen müsse. Sonst kehrten sie, wie die Taliban in Afghanistan, später mit Gewalt auf die Bildfläche zurück. Doch noch reden die Waffen. Und die NATO, die jetzt die Regie übernimmt, ist fest entschlossen, ihre Rolle zurückhaltend zu interpretieren. Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen:
NATO will implement all aspects of the UN resolution. Nothing more, nothing less.
Man werde die UNO-Resolution zum Schutz der Zivilbevölkerung durchsetzen, nicht weniger, aber auch nicht mehr. In einem BBC-Interview betonte er außerdem, es komme nicht in Frage, die Opposition mit Waffen auszustatten oder gar an deren Seite zu kämpfen. Am liebsten gäben die westlichen Länder möglichst viel Verantwortung für das künftige Libyen an die Arabische Liga oder die Afrikanische Union ab. Doch auch deren Mitgliedsländer zögern, Verpflichtungen zu übernehmen.
Mehr, schneller, kürzer. Das verspricht die SBB für die Zukunft. Mehr Plätze für mehr Passagiere, schnellere Züge und damit kürzere Reisezeiten. Neue Neigezüge sollen all das ermöglichen und Züge mit der neuen Neigetechnik werden derzeit getestet. Nun gibt die SBB Radio DRS Einblick in ihre Zukunftspläne. Dabei wird klar, diese Bahnzukunft wird teurer als ursprünglich gedacht und sie wird später Wirklichkeit. Inlandredaktorin Christine Wanner berichtet.
In der Vision der SBB soll eine Zugfahrt von Bern nach Lausanne oder von Zürich nach St. Gallen künftig weniger als eine Stunde dauern. Das verspricht sich die SBB von den bestellten Doppelstockzügen, die dank einer neuen Neigetechnik, der sogenannten Wankkompensation, die Kurven schneller fahren können. Allerdings müssen die Bahnstrecken angepasst werden, sagt Ulrich Weidmann, Professor für Verkehrssysteme an der ETH Zürich.
Schneller fahren auf einem bestehenden Gleis bedeutet, dass der gesamte Fahrweg in der Lage sein muss, diese höhere Geschwindigkeit zu ertragen. Das ist sicher mal das Gleis, ist aber auch zum Beispiel die Fahrleitungsanlage, es sind die Vorsignaldistanzen, es sind einige weitere Elemente des Fahrweges.
Insbesondere müssten die Kurven umgebaut werden und das kostet. SBB-Sprecher Reto Kormann:
Allein mit der Wankkompensation ist der Fahrzeitgewinn, den wir zwischen Bern und Lausanne und auch zwischen Zürich und St. Gallen anstreben, nicht zu erreichen. Es braucht streckenspezifische Ausbauten. Wir rechnen zwischen Bern und Lausanne mit bis zu 300 Millionen Franken und zwischen Zürich respektive Winterthur und St. Gallen mit rund 150 Millionen Franken.
Macht rund eine halbe Milliarde Franken. Doch damit nicht genug. Die SBB rechnet darüber hinaus mit Investitionen von rund einer Milliarde Franken allein auf der Strecke Bern-Lausanne. Beim Bundesamt für Verkehr bestätigt Sprecherin Olivia Ebinger:
Wenn man die Strecke Bern-Lausanne für Doppelstöcker mit Wankkompensation ausbauen will, dann kostet das rund eine Milliarde Franken. Ursprünglich ging man davon aus, dass man die Strecke für Neigezüge ausbauen muss und das hätte rund 200 Millionen Franken gekostet.
Eine Milliarde mit den neuen Zügen statt 200 Millionen Franken mit herkömmlichen Neigezügen? Stopp, sagte das Bundesamt, und zwar noch bevor die SBB ihre Vision präsentierte.
Angesichts der Kosten mussten wir eine Priorität setzen und das Bundesamt für Verkehr hat die Priorität ganz klar bei der Erhöhung der Sitzplätze, bei der Erhöhung der Kapazität gesetzt.
Während die Wankkompensation also noch erprobt wird, ist schon klar, selbst wenn die ersten Tests gut verlaufen, wird die SBB vorerst darauf verzichten müssen. Die zusätzlichen Plätze will die SBB ab Ende 2013 bieten, denn dann würden die neuen Doppelstöcker eingesetzt. SBB-Sprecher Reto Kormann:
Die Züge werden zunächst ohne Wankkompensationsausrüstung verkehren und anschließend dann werden die notwendigen Tests für die Betriebstauglichkeit der Wankkompensation, die werden bis 2016 erfolgen und wenn wir da positive Resultate haben, können wir auf die schnellere Fahrweise umstellen. Wir gehen davon aus, dass wir ca. 2017, 2018 möglich sein.
Ab dann also möchte die SBB ihre Vision umgesetzt haben. Dahinter muss aber ein großes Fragezeichen gesetzt werden, denn erstens müssen die zusätzlichen Gelder, mindestens 1,5 Milliarden Franken, vorhanden sein und zweitens müssen die nötigen Um- und Ausbauten realisiert sein. Was die Gelder betrifft, so sieht der Bund im nächsten Ausbauschritt der Bahninfrastruktur bis 2025 keine Mittel für mehr Tempo zwischen Bern und Lausanne vor. Die Vision der SBB wird so frühestens 2025 Realität.
Die Migros hat im vergangenen Jahr mehr Umsatz und mehr Gewinn gemacht, auch dank dem Onlinehandel. Immer mehr Leute kaufen nämlich zu Hause am Computer ein oder auch unterwegs mit dem Handy. Diese Entwicklung wollen sich jetzt die Detailhändler zunutze machen. Dank neuer, mobiler Geräte und Anwendungen sollen wir in Zukunft nicht mehr mit einem herkömmlichen Einkaufszettel einkaufen gehen, sondern mit unserem Smartphone, dem Alleskönner-Handy. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr ließ sich erklären, wie das funktionieren soll.
Das Zauberwort heißt Mehrwert. Dank dem mobilen Internet können die Konsumenten direkt im Laden mehr Informationen zu einem Produkt erhalten. Das ist der große Vorteil des elektronischen Einkaufszettels, sagt Detailhandelsexperte Thomas Rudolf von der Universität St. Gallen.
Sie gehen in einem Laden einkaufen, kommen an dem neuen Regal vorbei für Convenience-Produkte und sehen über Ihr Smartphone einen Film über das neue Convenience-Produkt, über die Ernährungswerte, über die gesundheitliche Vorteilhaftigkeit des Produktes.
Und können beherzt zugreifen. Das entspreche einem wachsenden Bedürfnis der Kunden, sagt Professor Rudolf. Das zeigt auch eine repräsentative Studie. Ergebnis: Die Konsumenten wünschen weiterführende Angaben zu den Produkten in ihrem Einkaufswagen. Sie wollen genau wissen, von welchem Bauernhof ein Ei kommt und woher das Mehl in ihrem Brot stammt. Nicht ohne Grund.
Wenn Sie heute in Geschäfte gehen, dann werden Sie teilweise von der Vielfalt der Produkte erschlagen und es fällt natürlich schwer, dann den Mehrwert auch zu erkennen. Von daher hat der Konsument auf jeden Fall ein Interesse an einer überzeugenden Mehrwertkommunikation.
Information, aber keine plumpe Werbung. Denn die Konsumenten könnten im Internet in Sekundenschnelle erfahren, was andere Leute von einem bestimmten Produkt halten, dank der Vernetzung mit Facebook oder anderen sozialen Netzwerken. Produktinformationen und Bewertungen, das ist nur eine Möglichkeit, wie das mobile Internet in Zukunft beim Einkaufen eingesetzt werden kann. Thomas Rudolf sieht weitere. So könnten die Detailhändler ihre Kunden auf Sonderangebote aufmerksam machen oder auf neue Produkte. Und das ganz persönlich.
Wir können als Unternehmen versuchen, zielgruppenspezifischer zu werben. Wenn Sie von den Kundenkarten, die Sie beispielsweise einsetzen, wenn Sie diese Kundengruppen mit spezifischen Werbeinhalten angehen, dann ist das ein Mehrwert für den Konsumenten, der auch zu Mehrkäufen führen kann und der Streuverlust wird kleiner.
Mit gezielter Werbung die Verkäufe ankurbeln, das gefällt den Detailhändlern. Bei der Migros etwa laufen daher bereits Pilotprojekte. Ob das aber auch der Kundschaft gefällt, ist schwer zu sagen, meint Detailhandelsexperte Thomas Rudolf.
Also da gibt es sicherlich Konsumenten, die haben da größere Probleme, wenn sie personalisierte Werbung bekommen. Das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Von daher ist es sicherlich richtig, dass man da extra zustimmen muss als Konsument, dass man so eine Werbung bekommt. Aber es gibt auch Konsumenten, die sind da wesentlich offener und die würden das schätzen.
Je nützlicher Produktvorschläge sind, umso besser. Zum Beispiel, wenn aus dem Kochrezept auf dem Handy automatisch eine Einkaufsliste erstellt wird, inklusive Anweisungen, wo die Produkte im Laden zu finden sind. Und dazu noch ein passender Dessertvorschlag. Oder umgekehrt.
Vielleicht kann man im Handy eine Applikation dann herunterladen, die sagt, führe mich mit großem Abstand um alle Süßigkeiten herum. Durchaus möglich, aber in nächster Zukunft wahrscheinlich nicht.
Anders einkaufen mit dem Smartphone. Ivan Lieberherr über die neue Strategie der Detailhändler. Es ist ein Vorurteil, dass Jugendliche immer exzessiver Suchtmittel konsumieren. Die Schülerbefragung zeigt, es wird nicht mehr geraucht, Alkohol getrunken oder gekifft. Aber auch nicht weniger. Inlandredaktor Freddy Gasser.
Seit 24 Jahren befragt der Dachverband Suchtinfo Schweiz Schülerinnen und Schüler zu ihrer Gesundheit und zu ihrem Suchtverhalten. Rund 10'000 Jugendliche nahmen an der jüngsten Schülerbefragung teil. Ihr Hauptbefund, so Irin Abderhalden, Bereichsleiterin Prävention bei Suchtinfo Schweiz.
Wir haben Alkohol, Tabakkonsum und Cannabis untersucht. Und bei allen drei gibt es keine wesentlichen Veränderungen.
Aber steht dies nicht im Widerspruch zu den immer häufigeren Schlagzeilen über Kampftrinkereien und Jugendliche, die mit Alkoholvergiftungen hospitalisiert werden müssen? Der Eindruck der Medienberichte täusche, sagt Irin Abderhalden.
Wenn man jetzt diese neuesten Daten der vorliegenden Befragung anschaut, kann man das so nicht belegen. Also der exzessive Suchtmittelkonsum hat nicht in dem Sinn zugenommen.
Allerdings, er ist auch nicht kleiner geworden. Im langjährigen Vergleich zeigt sich, am höchsten war der Alkohol- und Cannabiskonsum der Jugendlichen in der Schweiz vor 9 Jahren. 2006 zeichnete sich ein leichter Rückgang ab. Heute stagniere der Suchtmittelkonsum. Das heißt allerdings auch, rund ein Viertel der 15-jährigen Knaben trinken mindestens wöchentlich Alkohol. Bei den Mädchen sind es mit 13% rund ein Fünftel weniger als vor 4 Jahren. Während der Cannabiskonsum in etwa gleich geblieben ist, ist dafür die Zahl der rauchenden Jugendlichen gestiegen. Zwar rauchen fast 3/4 der Knaben und fast 4/5 der Mädchen gar nicht, aber von den anderen raucht über ein Zehntel täglich. Für Irin Abderhalden ist dabei vor allem alarmierend,
dass etwa 5% von diesen täglich rauchenden Jugendlichen mehr als 20 Zigaretten pro Tag rauchen.
Die Schulklassen erhalten deshalb Anfang April Post, eine Broschüre mit den wichtigsten Ergebnissen der Studie. Dabei gehe es aber nicht darum, mit dem Zeigefinger auf die Jugendlichen loszugehen, betont Irin Abderhalden. Wichtig sei vor allem, das Gespräch mit ihnen zu suchen. Das wirke stärker als bloße Verbote.
Max Frisch ist der zurzeit meistgelesene Schweizer Schriftsteller. Dieses Jahr wird er groß gefeiert. Im April vor 20 Jahren ist er gestorben. Im Mai wurde Max Frisch 100 Jahre alt. Zu Lebzeiten polarisierte Frisch wegen seiner kritischen Haltung der Schweiz gegenüber stark. Von der Linken wurde er hochgelobt. In bürgerlichen Kreisen galt er als Nestbeschmutzer, als Landesverräter. Was ist von dieser Kritik geblieben? Romana Costa hat mit bürgerlichen Politikern über Max Frisch gesprochen.
Oskar Freisinger, SVP-Nationalrat, Deutschlehrer am Gymnasium und einer, der selbst gerne zur Feder greift, steht Max Frisch voller Bewunderung gegenüber.
Er war kein Schaf. Er war einer, der es wagte, gegen das Kollektiv anzuschreiben, der seine eigene Bahn gegangen ist. Er war ein kreativer Mensch, das muss man ihm hoch anrechnen. Also ich habe Respekt vor dem Mann, also für mich ein großer Schriftsteller und ein großer Schweizer. Ja.
Und das, obwohl dieser große Schweizer die Schweiz an sich nicht mit seiner beißenden Kritik verschonte.
Ich bin Schweizer, nicht bloß Inhaber eines schweizerischen Reisepasses, geboren auf schweizerischem Territorium und so weiter, sondern Schweizer aus Bekenntnis. So kann ich mich allerdings, wenn ich Heimat sage, nicht mehr begnügen mit Pfannenstiel und Greifensee und Mundart, nicht einmal mit Gottfried Keller. Dann gehört zu meiner Heimat auch die Schande, zum Beispiel die schweizerische Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg. Heimat ist nicht durch Behaglichkeit definiert. Wer Heimat sagt, nimmt mehr auf sich.
Max Frisch anlässlich einer Rede zu seinem 75. Geburtstag. An solche Reden erinnert sich Altbundesrat Rudolf Friedrich bestens. Für den Freisinnigen ging Frisch jedoch zu weit.
Einmal war ich so empört, dass ich zusammen mit dem späteren Bundesrat Honecker den Saal demonstrativ verlassen habe. Er hat eigentlich nur kritisiert, und zwar in einer außerordentlich scharfen Weise. Aber er hat nicht die großen Vorteile dieses Landes gesehen oder nicht sehen wollen.
Max Frischs Attacken gegen die Schweizer Armee und seinen Einsatz für deren Abschaffung konnte Friedrich nie akzeptieren. In einem Punkt aber gibt der Freisinnige dem linken Intellektuellen recht.
Nämlich in seiner Kritik am Finanzplatz Schweiz. Und diese Kritik war teilweise berechtigt. Er hat Vorwürfe erhoben, die wir auch heute wieder erheben. Und da muss ich ihm ganz offen eine gewisse Weitsicht attestieren.
Frisch warf der Schweizer Finanzwelt vor, dass sie mit unsauberen Geschäften Geld mache, etwa mit Vermögen von Potentaten, mit Raubgold. Max Frisch hat die Bürgerlichen provoziert, mit Voten zur Fremdenfeindlichkeit der Schweizer, mit seiner Kritik am Kapitalismus und an der Postmoderne ganz allgemein. Für Altbundesrat Friedrich war dennoch kein Nestbeschmutzer oder Landesverräter. Und so sieht das auch Altbundesrat und SVP-Politiker Christoph Blocher.
Ich bin nicht so empfindlich, wenn jemand sein Heimatland kritisiert, weil, das habe ich dann später mit Musk mich angelegt, auch deswegen, immer muss man ihnen zugutehalten, sie haben sich mit dem eigenen Land befasst. Sie hatten eine Beziehung zum eigenen Land, sonst hätten sie ja nicht kritisiert. Sie haben darunter gelitten, weil sie sich doch dazugehörig fühlten und das ist ja immer außerordentlich wichtig.
Der politischen Kritik des Linksintellektuellen konnte der bürgerliche Blocher jedoch nie viel abgewinnen.
Seine Staatskritik war im Gegensatz zu Dürrenmatt immer eine einseitige Kritik. Das habe ich damals so empfunden. Heute finde ich das alles war auch etwas pubertär, weil Frisch hat sich eigentlich immer sehr stark mit sich selbst beschäftigt.
Für den freisinnigen Altbundesrat Hans-Rudolf Merz erschien Frischs Kritik vor allem gegen Ende viel zu dogmatisch, zu linksdogmatisch. Jedoch provoziert habe sie ihn nicht, vielmehr angeregt.
Ich glaube, wir müssen bereit sein, auf solche Stimmen zu hören. Was man damit macht nachher, das ist eine andere Sache. Aber ich glaube, unsere plurale Gesellschaft muss solche Facetten, solche Persönlichkeiten und solche Anregungen haben.
Die Empörung über Frischs politische Einmischung ist abgeklungen. Das Feindbild Max Frisch verblasst.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.